Auf die Schnauze.
Mein Herz war an einer Stelle leer, wo wirklich nur ein Hund hinpasst. Die erste große Liebe von vielen Mädchen ist eben das Pferd.
Ist das nicht der Reitlehrer?
Wenn man zu schwach ist als Frauchen, dann nehmen die Hunde einen schnell auch nicht mehr ernst. Meine Jack Russells haben beide im Bett geschlafen. Ich habe jetzt ja auch zwei Westernpferde. Die sind nicht so groß, man fällt nicht so tief.
Ein Hund ist ein besserer Partner, weil...
er keine Widerworte gibt.
Auf die Schnauze. Haustiere und ihre Promis.
Endlich wieder eine neue Folge Auf die Schnauze. Und heute sprechen wir mit einer Frau, auf die sich, da bin ich mir ganz sicher, ganz viele mit uns freuen werden. Denn ich habe gemerkt, die Resonanz, die war schon im Vorfeld groß. Wirklich jedem, dem ich das erzählt habe, der hätte mir am liebsten direkt eine Frage mitgegeben. Weil natürlich ganz viele, auch über verschiedene Generationen, was mit ihr verbinden.
Ja, und so vielseitig wie sie ist, hat sie ja auch gleich mehrere Tiere. Aber nicht nur sie selbst hat welche, sondern auch ihre Figuren. Sie ist nämlich Autorin und ich habe den Eindruck, diese Leidenschaft für die Vierbeiner, die steckt da auch so in einigen der Protagonisten drin. Da werden wir sie auf jeden Fall mal nachfragen.
Und ich frage mich, bei mehreren so zeitintensiven Haustieren, wie schafft man das eigentlich da auch noch, Bücher zu schreiben?
Ja, sind ja wirklich einige, etliche Millionen Bücher in rund 20 Sprachen übersetzt. Und inhaltlich, da schreckt sie ja auch nicht vor heiklen Themen zurück. Ja, ob ihr die Tiere helfen, richtig gute Laune wieder zu bekommen, wenn es in den Krimis mal zu düster zugeht. Auch darauf werden wir sie mal ansprechen.
Hier ist auf jeden Fall eine Frau mit Hund und Pferd.
Du bist?
Nele Neuhaus.
Dein Job?
Ich bin Schriftstellerin.
Wir kennen dich von?
Ich hoffe von meinen Büchern her, dass viele Leute meine Bücher gelesen haben.
Dein Haustier ist?
Also mein Haustier ist Akela, unser Australian Cattle Dog Rüde, und meine beiden Pferde leben nicht mit im Haus. Akela ist 3 Jahre alt und meine beiden Pferde Sunday und Cody sind jeweils 4 Jahre alt.
Dein lustigster Moment mit deinem Haustier?
Oh, es gibt so viele witzige Momente, die dann eigentlich erst hinterher witzig sind. Ja, wenn es passiert, ist es eben nicht so lustig, zum Beispiel als Aki neulich ein Reh im Wald gesehen hat und ich habe gerade seine Hinterlassenschaften aufgesammelt und war nicht darauf gefasst, dass er einen Vollstart macht und dann fand ich mich im Unterholz wieder.
Auf die Schnauze. Mit wem kuschelt?
Nele Neuhaus.
Nele ist da, wir freuen uns. Hallo.
Ich freue mich auch. Herzlich willkommen hier bei uns zu Hause am Esstisch.
Ja, sehr schön, dass wir da sein dürfen. Du schreibst Bücher. Wir kennen dich von ganz verschiedenen Büchern für Kinder, für Jugendliche, für Erwachsene. Für mich ehrlich gesagt zu spannend.
Oha.
Aber da können wir später nochmal drauf zurückkommen. Aber du schreibst eben nicht nur Bücher, sondern du bist auch sehr tierlieb. Du hast, wir haben es gehört, Hund und Pferde. Das ist deine Leidenschaft. Und du kommst auch gerade vom Pferd.
Ja, ganz genau. Ich habe zwei Fohlen gekauft vor 4 Jahren. Und hatte den Traum, Pferde ausbilden zu lassen und dann mit meinem Mann zusammen irgendwann gemütlich hier durch den Taunus zu reiten. Und wie heißt es so schön, der Mensch denkt und Gott lenkt. Ich kann leider nicht mehr reiten, weil mein Rücken sehr kaputt ist und wirklich ernsthaft die Wirbelsäule beschädigt ist. Ich habe das mit viel Gymnastik und allen möglichen Sachen wieder hingekriegt, dass ich relativ schmerzfrei bin, aber reiten geht leider nicht mehr. Aber dann kommt eben meine Stieftochter Zoe mit ins Spiel, mittlerweile 13 Jahre alt, komplett pferdeverrückt. Und für sie werden die Pferde jetzt auch hier in die Nähe geholt und sie hat riesen Spaß daran. Heute waren wir gerade bei Cody, das ist ein Quarterhorse-Wallach, 4 Jahre alt, bildschön, ein Fuchs-Wallach. Und Zoe ist heute wieder ein bisschen geritten, das sieht richtig toll aus.
Das ist aber dann im Moment ja eine ziemliche Fahrerei, ziemlich zeitintensiv. Was du ja gar nicht so viel hast, Zeit, oder?
Im Moment habe ich Zeit, weil ich mache etwas, was ich sonst noch nie in meinem Leben gemacht habe. Ich gestatte mir gerade, mich auf meinen Lorbeeren auszuruhen. Ich habe gerade ein Buch in der Bestsellerliste auf Platz 1, darauf bin ich sehr stolz.
Glückwunsch.
Und habe beschlossen, jetzt mal eine kreative Pause einzulegen, weil ich in der Tat jetzt 26 Bücher innerhalb von, ich glaube, 12 Jahren geschrieben habe. Und jetzt mache ich wirklich eine Pause, weil ich habe zwar ein paar gute Ideen, aber das Schreiben ist jetzt mittlerweile ein Beruf und nicht mehr das Hobby, was es eben früher immer gewesen ist. Das Schreiben hat plötzlich eine ganz andere Wichtigkeit. Immer die Frage, wann kommt der nächste Band? Und ich habe beschlossen, jetzt den Druck ein bisschen rauszunehmen für mich und eben mal mir die Zeit zu nehmen, um zum Pferd zu fahren.
Ja, die helfen auch bei sowas, oder? Dass man richtig abschalten kann?
Ja, man muss das auch tun und vor allen Dingen braucht man ja auch neue Inspirationen. Und gerade weil ich ja auch 2 Jugendbuchreihen für pferdeverrückte Mädchen schreibe, ist es wichtig, immer mal wieder Stallluft zu schnuppern. Und dann ist das eben auch eigentlich bringt ihr mich darauf, dass es heute eigentlich kein Faulenzertag war, sondern ein Recherchetag?
Das kann man dann vielleicht auch von der Steuer absetzen, oder wie, ja, ist das?
Genau, vielleicht. Ich hab gar nicht getankt, hätte ich doch nochmal machen sollen.
Ja, aber es ist ja auch praktisch, wenn man, du hast selbst eben diese Leidenschaft für Pferde, dann kommt es auch in den Büchern vor.
Ja, genau.
Aber wo kommt es her? Was ist das Besondere an Pferden? Wann hat dich diese Leidenschaft entwickelt?
Das ist eine gute Frage. Ich habe drei Geschwister, die überhaupt nichts mit Pferden am Hut haben, auch meine Eltern gar nicht. Es war aber schon auf Spaziergängen mit der Familie früher so, dass ich jede Hufspur auf dem Boden gesehen und verfolgt habe. Ich weiß auch nicht, die Leidenschaft für Pferde war schon immer da. Mein ganzes Leben haben mich diese Tiere auf eine ganz besondere Art und Weise fasziniert. Typisch für junge Mädchen, die eben auch so die erste große Liebe von vielen Mädchen ist eben das Pferd.
Ich wollte gerade sagen, ist das nicht der Reitlehrer?
Der Reitlehrer kommt danach. Dann.
Das war bei mir so.
Also zuerst kommt immer mal das Pferd, da denkt man dann noch gar nicht weiter, sondern das große, weiche, kuschelige Tier, was einem eben widerspruchslos zuhört, wenn man mal in die Mähne schluchzt. Und das entwickelt sich dann weiter. Manche Mädchen hören dann eben auf, wenn die Pubertät kommt. Andere verlieben sich in Reitlehrer und bleiben dann dabei.
War das bei dir auch so? So ging es mir beim Reiten. Christine, du bist, glaube ich, nie geritten, oder?
Ja, doch. Ich war auch in Feriencamps, wo man reiten durfte und wo ich dann so ein ganz großes, weißes Pferd reiten durfte. Aber das war tatsächlich die einzigen Ferien, wo ich mich das getraut habe. Also ich bin jetzt nicht privat geritten.
Wenn man jetzt joggen geht, da kannst du halt doch immer noch nachdenken, ne? Und dir geht so alles Mögliche durch den Kopf. Und mir ging es immer so, dass das auf dem Pferd tatsächlich vergessen war, dass man sich wirklich auf das Tier konzentriert hat. Ging dir das auch so?
Das ging mir immer so. Die gedankliche Auszeit, die man hat, wenn man auf dem Pferd sitzt, ist eben wirklich ganz wertvoll. Gerade wenn man schwer im Stress ist, und ich hatte ja doch immer ein sehr stressiges Berufsleben, mein erstes Leben, ja, vor dem Schriftstellerleben hatte ich ja schon ein anderes. Mhm. Und da war das einfach großartig, wenn man den ganzen Stress hinter sich lassen konnte, wenn man in den Sattel gestiegen ist. Und wenn es richtig stressig war, habe ich irgendeins von den Pferden genommen, bin ins Gelände geritten, und wenn einem dann der Wind um die Ohren pfeift, sieht das Leben schon wieder viel rosafarbener aus.
Wie harmoniert denn dein Hund mit den Pferden? Also ich kenne das nur, bei uns zum Beispiel die Hundewiese, da ist eben, dürfen auch die Reiter außen rum. Und das war, als der ganze Benji klein war, immer der Mega-Stress, ne? Dass man guckt, dass der nicht das Pferd so viel anbellt oder die nicht irgendwie austreten.
Ja, dummerweise ist Akela, wir nennen ihn Aki, ihn haben wir leider nicht rechtzeitig an die Pferde gewöhnt. Als er älter wurde, hat er irgendwie kapiert, oh, das Pony nimmt mir die Nähle weg, da muss ich jetzt mal danach gucken, und fing an, diesem Pferd zu versuchen, in die Beine zu zwicken, was jetzt ein genetischer Auftrag auch ist. Es ist ein Australian Cattle Dog. Die sind also dafür bekannt, dass sie Tiere vor sich hertreiben. Und seitdem bleibt Akela zu Hause, wenn wir in den Stall gehen. Das ist mir einfach zu stressig. Meine Jack Russells früher, die waren immer dabei. Die waren das aber auch immer gewöhnt. Er ist das eben nicht gewöhnt.
Aber ich hatte irgendwo, glaube ich, in einem Interview gelesen, dass die Shelby, die habe ich ja auch noch kennengelernt, dass die auch nicht so richtig gut mit den Pferden konnte,
die
oder?
Die Shelby war, da musste man immer schnell im Sattel sitzen und losreiten, weil die auch versucht hat, immer dem Pferd irgendwo hinzuzwicken. Das war auch nicht so ganz so unkompliziert, aber man hatte natürlich, so ein Jack Russell ist dann natürlich nicht ganz so schlimm wie ein Cattle Dog, wenn der jetzt ankommt, und da kriegen die Pferde schon mal Angst. Shelby war aber nicht mit jedem Pferd kompatibel, das stimmt schon.
Und Jack Russell sind ja generell sowieso recht anstrengend.
Jack Russell sind durch nichts tot zu kriegen. Ich habe meine Jack Russells sehr geliebt, weil die eben auch was sehr Witziges haben. Die nehmen einem nichts übel, die sind immer gut drauf. Also das fand ich immer ganz klasse. Aber als dann Shelby mit fast 18 Jahren gestorben ist, sagte mein Mann, Nele, bitte keinen Jack Russell mehr. Und dann haben wir uns wirklich 2 Jahre Zeit gelassen, die schlimmsten 2 Jahre meines Lebens. Mein Herz war an einer Stelle leer, wo wirklich nur ein Hund hinpasst. Ja, und dann sagte mein Mann noch, ach Mensch, du hast doch mich und ich mach doch alles. Und ich, tut mir leid, diese Stelle, die kannst du nicht füllen, da muss ein Hund wieder hin. Und dann sind wir eben auf die Rasse gestoßen, auf die Cattle Dogs. Es ist auch eine sehr anspruchsvolle Rasse. Also es ist überhaupt kein Anfängerhund, weil die Hunde einen extrem starken Charakter haben. In Australien müssen die alleine Rinder treiben. Da steht nicht einer dahinter und sagt, hol mal die Lotte oder so, sondern es sind ja auf hunderten von Quadratkilometern, müssen die Hunde selbst entscheiden, was sie tun müssen. Und dieses Selbstentscheiden, das liegt ihnen eben im Blut. Und wenn man zu schwach ist als Herrchen oder Frauchen, dann nehmen die Hunde einen schnell auch nicht mehr ernst. Deswegen war die Erziehung von Akela mit viel Konsequenz, aber auch mit Ruhe, mit viel Liebe. Man darf nie böse oder hart gegen diese Hunde werden, weil die auch sehr sensibel sind. Und diese 2 Jahre, das war schon anstrengend. Aber jetzt haben wir einen ganz, ganz tollen Hund. Ihr seht ihn da liegen, total entspannt, liegt er auf der Seite. Völlig easy. Er ist freundlich zu jedem, den wir ins Haus lassen, und extrem unfreundlich zu jedem, der nicht rein darf.
Ja, und wie gut er hören kann, das konnten wir uns gerade schon von überzeugen. Ich finde, du hast das sehr schön beschrieben. An den Platz passt nur ein Hund in deinem Leben.
Ja.
Was gibt dir denn ein Hund?
Für mich ist ein Hund mehr als nur ein Haustier. Ich stehe morgens auf, ich gehe mit Akela ungefähr 2 Stunden morgens spazieren, und diese Spaziergänge, Dinge, die würde ich ohne ihn nicht machen. Da wächst man zu einem Team zusammen. Und eigentlich, wenn man es genau betrachtet, dreht sich mein ganzer Tag um den Hund. Aber sehr unauffällig. Der Hund liegt eigentlich immer irgendwo in der Ecke rum und ich weiß, dass er da ist. Und dieses, ich kann das ganz schwer in Worte fassen, warum das so ist. Der Hund liegt weder bei mir im Bett noch sonst irgendwo, also so eng sind wir nicht. Aber es ist etwas ganz Besonderes, was mir einen Hund gibt. Und das könnte zum Beispiel keine Katze oder auch kein anderes Tier, was ein Hund kann, wenn der einen anguckt. Und man merkt, ihr habt beide ja selbst Hunde und ihr merkt, am Anfang ist das noch unpersönlich und irgendwann guckt dir das Tier ins Gesicht, der Hund, und weiß an deiner Mimik schon, was du machen willst und was du meinst und wie du drauf bist. Und neulich war eine Situation, da war Zoe ganz traurig und hat geweint wegen irgendwas. Da kam der Hund angeschossen und völlig außer sich und ist auf sie gesprungen, hat ihr das Gesicht abgeleckt und wollt sie trösten. Und das finde ich so großartig, dass Hunde wirklich die Stimmung im Rudel, im Menschenrudel spüren, und ist einfach ganz großartig.
Aber deshalb kann ich das gut nachvollziehen, dass das dann echt extrem wehtut. Ne? Also bei mir ist es ja der erste Hund. Ihr hattet ja einen Hund auch schon, als du Kind warst. Aber genau. Ich muss sagen, dass ich so eine Angst habe vor dem Moment, wenn der mal stirbt. Weil ich habe den ja jetzt erst seit 2 Jahren und habe jetzt schon das Gefühl, jetzt war ich 2 Wochen im Urlaub und der ist bei meiner Mama und der fehlt mir so sehr. Ja, und man hat so einen Beschützerinstinkt auch diesem Tier gegenüber, finde ich.
Ich denke mal, ich habe selbst ja keine Kinder kriegen können und dann auch nicht gekriegt. Deswegen habe ich ja so meine ganze Mutterliebe dann irgendwann auf die Tiere übertragen. Und ich denke mal, gut, dass ich keine Kinder hatte, wie ich mit dem Hund schon immer bin. Weil ich genau das, wie du auch immer denke, oh Gott, da kommt ein Auto, du musst den Hund behüten. Mhm. Ich wäre eine furchtbare Glucke geworden als Mutter, das wäre ganz schlimm gewesen. Insofern ist das mit den Tieren schon besser, aber Jule, du hast natürlich recht, der schlimmste Moment ist wirklich, wenn die Hunde alt werden. Meine Hunde sind immer extrem alt geworden. Bobi ist in der Tat der einzige Hund, ich hatte auch bei meinen Eltern früher schon immer Hunde, der in meinen Armen gestorben ist. Und das war entsetzlich. Also wirklich diesen Todeskampf mitzukriegen. Und auf der anderen Seite war es wunderbar, weil der war in meinen Armen ganz geborgen. Ich konnte ihn wirklich bis zum letzten Atemzug begleiten. Das ist schon auch eine Gnade. Und man hat halt bei den alten Hunden dann immer dieses Gefühl, wann ist es soweit? Wann geht es dem Hund wirklich schlecht und wann muss man ihn loslassen? Und Shelby hatte mir das damals ganz deutlich gezeigt. Morgens ging es ihr noch gut und mittags knickte sie immer mit dem Bein weg und dann lag sie in ihrem Körbchen und hat in ihr Körbchen gemacht. Konnte nicht mehr aufstehen und da war es ganz klar, jetzt ist es vorbei. Da war sie auch fast 18 Jahre alt. Und trotzdem war es so ein bitterer, schrecklicher Tag.
Ganz furchtbar. Das glaube ich. Ich habe neulich jemanden getroffen, der hat gesagt, er will deshalb keinen Hund mehr haben, weil er den Moment so schlimm fand, dass der gesagt hat, er will das nie wieder erleben. Aber das war bei dir nie das Thema.
Doch auch. In dem Moment denkt man immer nie wieder. Ich möchte nie wieder ein Tier haben, an das sich mein Herz lenkt, auch bei meinen Pferden. Mein eines Pferd ist 35 Jahre alt geworden, das andere 30 Jahre. Und jedes Mal habe ich mir wieder gesagt, ich will es nicht mehr, ich tue mir das nicht mehr an. Und man macht es doch.
Ohne Hund und Pferd kann man sich dich im Moment nicht vorstellen.
Nee, ich mich selber auch nicht. Ich brauche immer diese Möglichkeit, eben auch ein Tier um mich zu haben. Die 2 Jahre, die ich kein Tier oder keinen Hund hatte, die waren leer. Und ich liebe das, wenn hier so ein paar Hundehaare rumfliegen und dann steht dann der Napf. Und ich weiß noch, als Shelby eingeschläfert worden ist, ist mein Mann nach Hause gefahren und hat alles weggeräumt. Weil ich habe gesagt, räum bitte alles weg, lass nichts mehr stehen. Mir bricht das Herz, wenn ich das sehe. Daran sieht man, wie tief die Beziehung zu so einem Tier ist. Und das ist auch der Grund, weil ich weiß, wie sich das anfühlt, dass ich jedes Jahr, jetzt bei Corona außer der Reihe, aber sonst immer Weihnachten, die Frankfurter Tiertafel unterstütze. Da geht es eben darum, dass ältere Menschen, die auch ältere Tiere haben und Schwierigkeiten haben, die zu finanzieren, sprich Tierarzt oder besonderes Futter oder so weiter, die können dann bei der Frankfurter Tiertafel sich Futter holen und bekommen dann eben auch einen Zuschuss, wenn ein Tier beim Tierarzt behandelt werden muss. Und weil ich weiß, wie wichtig das ist, gerade wenn man ein alter Mensch ist, vielleicht auch alleinstehend und hat nur noch dieses eine Tier, da ich dieses Gefühl so kenne, unterstütze ich diese Organisation immer wieder sehr gerne.
Sollen wir unsere erste Rubrik machen?
Ja.
Eins davon sind unsere schönen Entweder-Oder-Fragen. Mhm. Und wir machen das immer abwechselnd. Ich fange mal an. Strenge Hundemama oder verwöhnendes Frauchen?
Und das ist eine Entweder-Oder-Frage, die ich nicht beantworten kann, weil ich verwöhne unseren Hund eigentlich gar nicht, aber ich bin auch nicht super streng. Ich bin sehr konsequent. Also der Hund weiß immer, woran er bei mir ist.
Wird auf dem Sofa gekuschelt oder eher auf der Hundedecke?
Nein, auf der Hundedecke. Der Hund darf nirgendwo hin, wo wir Menschen sitzen. Der darf auf dem Boden liegen. Wie ihr seht, macht ihm das überhaupt nichts aus. Als er klein war, hatten wir überall so Kindergitter vor den Räumen, in die er nicht rein durfte. Und das hat er gelernt. Und zum Schlafzimmer ist jetzt alles offen. Und selbst wenn man Spielzeug da reinfällt, betritt er nicht diesen Raum.
Aber warum? Wegen der Hundehaare oder aus Prinzip?
Wir wollen
oder?
Das aus Prinzip nicht. Erstmal, weil gewisse Bereiche sollen eben auch hundefrei sein. Im Rudel muss ich eben untergeordnet werden und ich will auch keinen Hund im Badezimmer haben. Das hat auch hygienische Gründe. Und das tut dem Hund aber auch sehr gut. Hunde sind wie kleine Kinder, die wollen eben Regeln haben. Ja, und diese Regeln, die geben dem Hund ein Geländer. Der weiß ganz klar, das darf ich nicht.
Ich schätze, da können wir uns ein bisschen was abschneiden.
Ich nehme da was mit aus diesem Gespräch.
Also, ich muss euch sagen, ich bin jetzt hier so klugscheißerisch. Meine Jack Russells haben beide im Bett geschlafen, haben beide auf der Couch. geschlafen. Und wenn wenn man in ein neues Zimmer kam, haben beide Jack Russells, die ich ja 10 Jahre lang parallel hatte, sofort mit einem Blick den weichsten und bequemsten Ort herausgefunden und lagen dann auch da. Und es ist schon ein Unterschied, der Cattle Dog ist eben auch ein sehr viel robusterer Hund, der will überhaupt nicht auf einer Couch liegen, der will auch nicht auf einem Kissen liegen, der liegt meistens wirklich so hier auf dem Steinfußboden, das findet er am schönsten. Insofern ist er auch nicht so leicht zu bekuscheln, wie es die Jack Russells waren.
Weil ich muss ja schon zugeben, ich mag das, wenn Fred auf der Couch ist, so gerade beim Fernsehgucken oder so, toll, dann legt er seinen Kopf auf meinen Schoß und ich kann den ein bisschen streicheln, also das mag ich schon. Ich rede mir dann immer ein, dass ich das ja aktiv erlaubt habe und dass es deshalb so quasi keine falsche Maßnahme.
Genau, absolut, so
absolut
ist
richtig.
Es.
Absolut richtig, wenn du dem Hund das gestattest, darf er das.
Aber dann bin ich gespannt auf die nächste Entweder-Oder-Frage, nämlich alles selbst erziehen oder Hundeschule?
Alles selbst erzogen. Wir waren 2-mal in der Hundeschule, das ging nicht, das war nicht unser Ding.
Weil ihr mit dem Trainer dann nicht konntet, oder?
Es waren unglücklicherweise zu dem Zeitpunkt vielleicht 20 Welpen in der Welpengruppe. Und bis wir dran waren, waren manchmal eine halbe Stunde Leerlauf. Und da hat sich der Aki in seinen jungen Lebenswochen jeden Mist abgeguckt bei den anderen Hunden. Und dann dachten wir, das ist eher kontraproduktiv.
Englisch oder Western?
Ich bin lange Jahre Englisch geritten und bin dann zum Schluss, habe ich dann nochmal das Westernreiten angefangen, habe jetzt ja auch 2 Westernpferde. Allerdings wird der Cody jetzt trainiert als Englischreitpferd, weil meine Stieftochter lieber Englisch reitet.
Weil man denkt ja, finde ich, beim Westernreiten logischerweise gleich so an das Cowboy-Thema. Wo kam das her bei dir? Gab es da irgendeine Initialzündung, dass du dachtest, ach, ich will jetzt auch mal dieses, keine Ahnung, die machen ja immer dieses Losgaloppieren, schnelles Bremsen, Drehen, das sieht ja schon spektakulär aus.
Ja,
ne?
Genau. Ich hatte schon immer den Traum, mal irgendwann in den Rocky Mountains zu reiten und den Traum habe ich mir dann auch ermöglicht. Dann war ich auf so einer Guest Ranch und habe festgestellt, dieses Feeling ist einfach easy. Die Pferde sind viel leichter zu handeln, weil die einfach, ja, die haben eine gelassenere Mentalität als die Warmblüter und sind nicht so groß, man fällt nicht so tief, haben ein ganz tolles Wesen, die Quarter Horses. Ich bin ein riesen Quarter Horse Fan geworden.
Wir haben euch gerade schon Hardys Manufaktur vorgestellt, dem Hersteller von Premium-Naturkost für Hunde und Katzen. Neben einer gesunden und artgerechten Ernährung der Vierbeiner liegt dem Familienunternehmen auch die Natur sehr am Herzen. Sie legen Wert auf kurze Transportwege ihrer Rohwaren und arbeiten an einer stetigen Verbesserung von Verpackungsmaterialien, die sich leichter recyceln lassen. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes oder unter www.hardys-manufaktur.de.
Ist das auch der Grund, warum du die Sheridan Grant-Reihe gestartet hast? Weil das spielt ja immerhin auf einer Farm in Nebraska, ja, glaube ich. Ne? Genau. Also hängt das zusammen?
Ich habe 1986 Abitur gemacht und war danach mit meiner besten Freundin in Los Angeles für mehrere Wochen und habe da eine große Faszination für Amerika entwickelt. Und die Geschichte von Sheridan Grant, die ist mir irgendwann, da war ich vielleicht 25, eingefallen. Da hatte ich aber nie Zeit, die zu schreiben, hatte auch keine Idee, wie es weitergehen sollte. Und jetzt habe ich eben 3 Bände geschrieben. Der neueste ist ja eben gerade erschienen, Zeiten des Sturms. Und das macht eben auch Spaß, weil es mal was ganz anderes ist, weil man auch viel recherchieren muss. Hier hat man eben den Taunus, habe ich ja für die Krimis immer vor der Haustür, die Pferde kenne ich mich eh mit aus. Und Sheridan Grant, Amerika, das Leben, das alltägliche Leben in Amerika, das war dann schon wirklich sehr interessant, die ganze Recherche dazu zu machen, mich mit Menschen zu unterhalten. Eine Herausforderung, das mag ich immer sehr gerne.
Bei den Pferdegeschichten, sind es dann auch Sachen, die du früher erlebt hast oder jetzt noch erlebst? Und dann
zum Teil, genau. Diese eine Reihe, Charlottes Traumpferd, fängt extrem autobiografisch an. Das ist im Prinzip meine Geschichte gewesen. Ich im Reitstall, Pflegepferd wurde verkauft, mein erster Liebeskummer. Ich musste mit in Urlaub fahren mit meinen Eltern und habe mir geschworen, nie wieder in meinem Leben ein Pferd anzugucken. Und dann waren da Reiter am Strand und meine Mutter hatte heimlich meine Reitsachen mitgenommen, da durfte ich dann reiten. Im Buch gibt es ein Happy End, da kriegt die dann ein Pferd. Mhm. Im wahren Leben habe ich keins gekriegt. Das ist dann halt eben die schriftstellerische Freiheit, die man hat. Und so hat sich dann doch durch dieses Autobiografische eine ganze Reihe entwickelt, was ich dann immer weiter erzähle. Und oft sind es natürlich, wenn man so lange mit Pferden zu tun hat und viel auf Turnieren war, hat man natürlich viele eigene Erfahrungen gesammelt, die dann eben auch mit einfließen.
Bist du denn bei Elena und Charlotte ist die andere, ne?
Ja, genau.
Wer bist du eher dann? Oder also bist du beide?
Nein, ich bin witzigerweise immer die beste Freundin eigentlich. Bei Elena ist es so, Elena ist eine extrem mutige Tochter von einem Springreiter, die auch selbst sehr erfolgreich und gut reitet. Und sie hat die beste Freundin Melike. Und Melike hat immer so ein bisschen Schiss. Und insofern identifiziere ich mich persönlich dann doch ein bisschen mehr mit Melike.
Wir haben noch eine Entweder-Oder-Frage am Schluss der Rubrik, die wir jetzt ein bisschen ausgeweitet haben. Aber das macht ja nichts. Alarmanlage oder Wachhund?
Ja, unsere Alarmanlage ist unser Wachhund. Ist in der Tat so. Als wir das Haus hier komplett umgebaut hatten, hatte mein Mann einen Spezialisten von der Kripo geholt. Der hat sich alles angeguckt nach Sicherheitsaspekten, hat sich umgeguckt und hat gesagt, sie haben alles gemacht. Das Einzige, was ihnen jetzt noch fehlt, ist ein Hund. Und daraufhin hatte ich noch ein Argument mehr.
Ich habe nämlich gelesen, dass es öfter mal Autogrammjäger gibt, die hier bei euch vor der Tür stehen und klingeln und sagen, hallo Frau Neuhaus, dürfen wir ein Autogramm haben?
Das war früher noch viel schlimmer. Hier ist es eigentlich kaum noch der Fall, aber früher gerade in Kelkheim noch, als mein damaliger Mann, mein Ex-Mann, die Leute quasi zu uns nach Hause geschickt hat und gesagt, die sitzt da eh nur rum, wenn ich schreiben wollte, ja, und dauernd klingelt es an der Tür. Also das hat sich doch Gott sei Dank sehr gemildert und ich gehöre hier quasi zum Straßenbild, also das bringt keinen mehr aus dem Häuschen, wenn ich hier irgendwo rumlaufe.
Und wie findet Aki das dann, wenn dann die Autogrammjäger kommen?
Also Aki findet alles, was außerhalb des Türchens ist, sehr bedrohlich und ist auch wirklich gefährlich. Ich glaube, es sollte sich keiner trauen, hier auf das Grundstück zu kommen, wenn er nicht von uns explizit eingeladen wird. Aber wie ihr gerade gesehen habt, wenn ich die Tür aufmache und bitte euch rein, ist das für ihn gar kein Problem.
Und hast du irgendwie so ein Ritual, dass du sagst, also wenn ich schreibe, dann muss der Hund bei mir liegen oder dann muss ich vorher beim Pferd gewesen sein oder
ja, leider bin
sind
ich
die Tiere da eingebunden?
Bei mir ist das total unspektakulär. Ich habe wirklich unten mein Büro mit meinen Unterlagen und das Schreiben ist eben auch wirklich Arbeit. Ja, und es ist die Inspiration ist, sage ich mal, 10% und das Talent sind nochmal 20%, aber der Rest ist wirklich Handwerk, dass du wirklich auch weißt, wie schreibt man, wie hält man Spannungsbögen, wie entwickelt man Figuren, wie schreibt man Cliffhanger und so weiter. Das sind wirklich Sachen, die muss man können und das ist dann wirklich eine Arbeit, dass ich morgens gehe ich mit dem Hund und um 10 Uhr sitze ich am Schreibtisch und dann wird geschrieben. Und der Hund liegt immer unterm Schreibtisch. Manchmal legt er sich in sein Körbchen und wenn es ihm langweilig wird, stupst er mich mal an. Das ist auch ganz gut, dass man ja auch für meinen Rücken, ne, dass ich nicht so lange sitze. Also der Hund ist dann auch immer sehr aufmerksam und insofern ist das schon das meiste an Ritual, was ich habe.
Und wenn du nicht weiterkommst mit der Geschichte, dann wird der Hund mal zwischendurch geknuddelt und dann lässt man sich auch ablenken. Ne?
Genau. Entweder, wenn es gar nicht weitergeht und ich total genervt bin, dann schnappe ich ihn, dann gehe ich mit ihm spazieren und dann ist ein neuer Anfang ein paar Stunden später und da ist ein Hund schon wirklich sehr hilfreich. Aber was eben auch toll an einem Hund ist, ich erzähle dem, also der Aki weiß vor allen anderen Leuten, was in dem Buch vorkommt, weil ich viel mit ihm rede.
Der kennt den Täter.
Ja, ich rede eigentlich dauernd mit dem. Ob ich jetzt hier was in der Küche mache oder sonst irgendwie mal in die Waschküche gehe oder sonst was, ich rede dauernd, sage, jetzt mache ich das und jetzt mache ich das. Und dann guckt er mich immer an und läuft immer hinterher. Und er hat früh eben auch gelernt, dass er nicht hinterherlaufen muss, dass wir immer wiederkommen. Und dann gehe ich an ihm vorbei, sage, na, da liegst du ja, mein Süßer, ich habe gerade das und das gemacht. Und wedelt er zweimal mit dem Schwanz. Und insofern kommunizieren wir schon die ganze Zeit. Und auf den Spaziergängen erzähle ich ihm, wie es weitergehen soll in meinen Büchern. Ne? Und er hört immer ganz geduldig zu.
Gehst du denn, wenn du mit Aki spazieren gehst, auch mal gezielt nach Orten suchen, wo du die nächste Leiche platzierst?
Nee, eigentlich nicht. Weil ich habe hier das, was fußläufig erreichbar ist, ist alles schon abgegrast. Also das kann ich eigentlich gar nicht mehr nehmen. Aber natürlich ist immer wieder Inspiration möglich. Ja, es kommt immer aufs Thema an. Und wenn mir dann gerade irgendwie mein Blick auf die Kronberger Burg fällt oder neulich hatten wir hier eine Überschwemmungskatastrophe in Bad Soden, da war der ganze alte Kurpark knietief unter Wasser. Und da ist natürlich mein Krimi-Autorin-Gehirn fängt dann immer an zu ticken.
Ne? Man kriegt ja auch an den absurdesten Orten eine Idee, weil ich hatte zum Beispiel bei meinem letzten Krimi, wusste ich immer nicht, wie kriegst du das mit dem Ende hin? Und irgendwann lag ich auf dem Maskenstuhl und wurde geschminkt und dann machte es so pling.
Ja, genau. Das sind die wertvollen Momente, die du dann eben auch kennst, dass dann wirklich ein Problem, was du immer hattest, sich auflöst, weil gerade irgendeine Situation da ist und da hat man dann wirklich so diese Glühbirne im Kopf, die plötzlich aufleuchtet.
Wir haben ja im Intro schon gesagt, dass wir über deine Hauptfiguren nochmal reden wollen. Die haben ja auch Tiere. Ich glaube, Pia hat 4 Hunde, sie hat Pferde, sie hat, glaube ich, sogar mehr Schweinchen oder
ja,
so.
Ja, mittlerweile ne? nicht mehr. Das
oder
ist
nicht
ja
mehr, ja.
Auch, es entwickelt sich ja auch bei meinen Kommissaren immer alles weiter, was ich ja sehr wichtig finde. Und in Muttertag, meinem letzten Krimi, hat Pia den Birkenhof verkauft. Es ist jetzt so viel Arbeit geworden, weil Pia hat Rückenprobleme.
Ah ja, da kommt doch die Nele wieder in der Figur ja, durch, genau. Oder?
Und dann dachte ich, wo zieht sie denn jetzt hin und habe dann, ich lese dann ja meistens die anderen Krimis vorher nochmal so quer, um zu wissen, wer hat was mit wem gemacht und tatsächlich kam ich drauf, dass Pias Mann, Christoph Sander, der Direktor vom Opel Zoo, noch ein Haus hatte, das er verkauft hat, aber die Leute, habe ich mir dann schnell ausgedacht, wollten wieder nach Amerika und haben ihm das Haus zurückverkauft und zack, jetzt wohnt Pia 2 Straßen unter mir.
Aber immerhin liegt doch die Leiche oder die Knochen in Muttertag liegen ja in einem Hundezwinger, ne? Also das, genau. Das Thema kommt ja schon immer wieder der irgendwo
Hund,
vor.
Also die Hunde lassen mich nicht los und der Hund in Muttertag heißt auch so wie der Hund von meinem Mann, der frühere Hund von meinem Mann geheißen hat. Mein Mann, der liebt Becks Bier und der Hund hieß eben Becks. So ist der Hund in Muttertag auch Bex getauft worden.
Ja. Man kann ja schon sagen, jetzt in den ganzen Jahren, du bist sehr erfolgsverwöhnt. Also unter Bestseller setzt du dich wahrscheinlich gar nicht mehr an den Schreibtisch. Ich frage mich, überträgt man das dann auch so ein bisschen ins Privatleben, dass man dann auch will, dass da alles richtig toll läuft? Oder sagt man dann, wenn man schon beruflich so viel Erfolg hat, muss der Hund auch nicht ganz so perfekt erzogen sein oder zu Hause nicht alles ganz so rund laufen?
Ja, also das sind, ich glaube, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Bei dem Schreiben ist es ja so, dass ich es mir bewahrt habe, zu schreiben, ohne dass ich an meine Fans oder an Bestsellerlisten denke. Weil ich glaube, wenn man das macht, dann kann man auch aufhören. Wenn ich anfange zu schreiben, bin ich in dieser Welt. Und dann möchte ich diese Welt erzählen. Und wenn es am Ende natürlich dann so kommt, dass die Bücher auch noch gerne gelesen und gekauft werden, ist es umso schöner. Aber das hat damit gar nichts zu tun. Ich bin extrem perfektionistisch. Das hat mir oft im Leben sehr viel Stress beschert, weil ich möchte es wirklich immer 100%ig haben. Deshalb bin ich auch null Teamplayer. Ja, ich muss das alles alleine machen, weil ich denke mal, die anderen können das gar nicht so gut wie ich. Glücklicherweise habe ich...
Das heißt Einzelkämpferin.
Ja, echt eine Einzelkämpferin. Und das ist natürlich ideal als Schriftstellerin, ja, weil ich könnte nicht mit jemand anderem zusammen ein Buch schreiben. Und Gott sei Dank habe ich einen Mann gefunden, der genauso tickt wie ich. Wir hatten beide vorher Partner, die eher so ein bisschen schlampig und chaotisch waren. Und deswegen waren wir immer schon fürs Aufräumen und fürs Einkaufen und fürs Organisieren des Alltags zuständig. Wenn man so einen Partner hat, wird es ganz einfach. Weil dann achtet jeder auf sich.
Hey, gibst du mir dein Pfötchen, Aki? Wenn das jetzt die Hörer mal sehen könnten, ne, Aki ist jetzt hier gerade mal so auf die Bank gestiegen und hat Nele mal ordentlich angestupst. Ich glaube, der hatte jetzt gedacht, es ist eine halbe Stunde vergangen. Jetzt, wie wäre es denn mal, dass du dich mal um mich kümmerst?
Das ist jetzt genau die Zeit und ich frage mich, wie Hunde das machen. 4:30 mache ich immer sein Futter. Mhm. Es ist unglaublich, die innere Uhr, selbst wenn die Zeit umgestellt wird, braucht er nur 3 Tage und dann weiß der wieder rechtzeitig, wann er mich nerven muss.
Aber wir haben das eingangs auch schon gesagt und das finde ich wirklich erstaunlich, weil ich glaube, es gibt es auch selten. Also wirklich, ich habe, wenn ich zu meiner Tochter heute gesagt habe, wir fahren zu Nele Neuhaus, dann kommen ganz große Augen, die wäre am liebsten mit in den Zug gestiegen, mein Vater auch, ja, dass man so eine Bandbreite an Leuten erreicht. Ich denke, das kann einen nur stolz machen, oder?
Ja, das ist es schon. Das ist wirklich unglaublich, weil ich weiß eben auch, wie es war, als kein Erfolg da war. Ich habe ja nun lang genug geschrieben und davon geträumt, Autorin zu werden. Und als dann das erste Buch fertig war, habe ich 6 Jahre nach einem Verlag gesucht, ergebnislos, nur Absagen bekommen, bis ich dann eben selbst die Initiative ergriffen habe. Und irgendwann hat mein Verlag mal versucht, eine Zielgruppenanalyse zu machen. Und da habe ich gesagt, das gibt's nicht. Wenn ich eine Lesung mache, dann sitzen da 18-jährige Teenager-Mädchen und 80-jährige Großväter und sind gleichermaßen begeistert. Und ich weiß gar nicht, warum das so ist, aber es ist halt so. Ja, keine Ahnung. Und das macht natürlich richtig Freude. Also da bin ich schon wirklich stolz drauf.
Aber du hast ja trotzdem am Anfang mal gesagt, dass du jetzt sagst, du willst es ein bisschen ruhig angehen lassen. Also so ein bisschen Druck ist dann doch da, oder? Wenn man weiß, da sind die Leser, die wollen was Neues, der Verlag will und dann hat man schon so viele Bestseller, dann erwarten auch irgendwie wie alle, dass es wieder ein Bestseller wird. Also hast du auch manchmal dann das Gefühl gehabt zu sagen, eigentlich würde ich jetzt mein Pferd schnappen, meinen Hund schnappen, meinen Mann schnappen und sagen, ich gehe auf Weltreise und ihr könnt mich alle mal.
Ja, das habe ich oft. Und das gerade in letzter Zeit habe ich das immer öfter gehabt, weil ich fühle mich manchmal wirklich ausgebrannt. Ja, das hat gar nichts damit zu tun, dass ich keine Inspiration habe, aber immer dieses Schreiben müssen, das nimmt dem Schreiben eben seinen Spaß. Und deswegen habe ich jetzt auch mit meinem Verleger vereinbart, dass ich echt erst dann wieder schreibe, wenn ich richtig Lust dazu habe. Mhm. Und wenn es ein Jahr dauert, dauert es ein Jahr. Und wenn es 2 Jahre dauert, dauert es 2 Jahre. Das ist eben so, weil dieses Kreative, was eben auch dabei ist und dann auch die Einsamkeit, die du monatelang hast, wenn du wirklich dann da sitzt und schreiben musst und das musst du eben als Profi. Ja, da kannst du nicht sagen, ach, jetzt schreibe ich mal oder ich lasse es mal, sondern du musst es dann ja echt durchziehen, da wartet eben ein Verlag drauf und es sind ja dann immer große Stückzahlen, die gedruckt werden, das heißt auch die Druckereien warten da drauf und so weiter. Mhm. Dann ist es unfair, wenn man dann das schleifen lässt und sagt, ach, ich konnte jetzt mal nicht so. Deswegen sage ich lieber von vornherein, ich schreibe erst wieder dann, wenn ich richtig Lust dazu habe.
Man muss gerade mal sagen, für die Hörer, der Aki, der geht hier gerade von einem zum anderen. Mhm. Und holt sich seine Streicheleinheiten und möchte aber, glaube ich, sein Futter. Also du kannst es ihm ruhig gerne zwischendurch geben, wenn du möchtest, weil sonst kommt ja sein Zeitplan durcheinander.
Und so ein Cattle Dog hat ganz viele verschiedene Stimmlagen, das ist unglaublich.
Ja, jetzt kommen wir zu unserer nächsten Rubrik. Für eine Schriftstellerin mit Sicherheit kein Problem, weil du sicher ganz spontan bist. Ich muss. Sätze vervollständigen. Wenn ich einen Roman über ein anderes Tier als ein Pferd schreiben würde, dann über?
Dann über Füchse. Ich liebe Füchse.
Was wäre das für eine Geschichte?
Das wäre vielleicht ein Krimi im Wald.
Im Wald gab es doch schon mal.
Genau, im Wald gab es schon mal. Und deswegen kam auch der Fuchs mir sofort spontan in den Kopf, weil das sind Tiere, die ich sehr liebe. Füchse und Eichhörnchen.
Wenn ich selbst in einem meiner Krimis mitspielen würde, wäre ich?
Sheridan Grant. Hier würde ich einfach auftauchen in einem Taunus-Krimi, in dem ich hier ein Konzert in Deutschland geben würde. Das wäre doch auch was, oder?
Und dann wärst du die Frau auf der Bühne, nicht schlecht.
Dann wäre ich die Frau auf der Bühne, genau.
Ein Hund ist ein besserer Partner, weil?
Er keine Widerworte gibt.
Wenn mein Pferd mich ärgern will, dann?
Dann lässt sich leider überhaupt nicht gut reiten und ist widerspenstig und bockig und gibt mir einfach das Gefühl, dass ich das erste Mal in meinem Leben auf dem Pferd sitze.
Wenn ich nicht mit Aki oder einem meiner Pferde beschäftigt bin und auch nicht schreibe, dann?
Dann suchte ich Serien.
Zum Beispiel?
Im Moment bin ich dabei, mal wieder Grey's Anatomy zu gucken.
Oh,
ich bin schon bei Staffel 7, weil leider ist der Streamingdienst, streicht der, glaube ich, bis Staffel 6 alles raus, also muss ich mich gerade beeilen.
Oha, dann steht noch was an mit dem schönen Patrick Dempsey.
Ja, ich gucke nur bis Anfang Staffel 10, weil dann habe ich schon geguckt, da weiß ich ja schon, was dann passiert und das gucke ich mir nicht an, deswegen weiß ich genau, dann höre ich auf vorher.
Patrick ist ja Motorsportler und ich durfte ihn mal persönlich treffen und er sieht auch aus der Nähe unfassbar gut aus.
Ja, fantastisch, ich habe gelesen, er ist Le Mans schon mitgefahren und also richtig klasse.
Mein Hund hat mich gelehrt, dass
ich viel Geduld haben muss.
Weil er es wie ausreizt?
Weil er als junger Hund eben sehr anspruchsvoll gewesen ist und mich gefordert hat und Sachen gemacht hat, die ich nicht einordnen konnte. Zum Beispiel bin ich mit ihm spazieren gegangen, da war er noch sehr klein, so 3 Monate alt und plötzlich sprang er mich an und zwackte mir in die Hose und versuchte mir in die Hände zu beißen und ich war völlig hilflos. Ich stand dann da und dann habe ich eine Bekannte angerufen, die ist auch Hundetrainerin, hat ihr gesagt, packen gleich ein und komm hierher, ich zeig dir, wie man sich bei Kettle Dogs Respekt verschafft. Und im Endeffekt war es der Grund, dass ich ihn überfordert habe. Er konnte noch nicht so viel laufen, die Strecke war ihm zu weit. Und das musste ich aber auch erst verstehen. Und da gab es viele Momente, wo wir uns missverstanden haben und wo ich vorher wirklich ein Rätsel für mich war, weil er so ganz anders, so urtümlich und direkt in seinen Reaktionen ist, dass das schon, es war wirklich herausfordernd und interessant.
Meine Kommissare und ich haben gemeinsam das?
Wir mögen Tiere, wir leben im Taunus, ähnlich wie Pia und Bodenstein rauche ich hin und wieder mal.
Wenn mein Hund in mein Bett springt,
fliegt er sofort wieder raus.
Wenn ich traurig bin, helfen mir meine Tiere, weil?
Ja, sie hören einem zu, sie sind für einen da. Und was das Allerschönste dabei ist, das Erste hört sich jetzt ja so klischeehaft an, aber was wirklich toll ist, Tiere verlangen immer Normalität. Egal, welche Katastrophe passiert, der Hund will gefüttert werden und will rausgehen, das Pferd möchte die Box gemistet kriegen und geputzt werden. Und egal, welches Ereignis stattgefunden hat und wie sehr einen das aus der Bahn geworfen hat, diese Normalität, die ein Tier von einem verlangt, bringt einen dann meistens wieder in die Spur.
Letzter Satz, ein Leben ohne Haustiere wäre?
Trostlos.
Wir haben ja noch eine Kleinigkeit zum Schluss, die wir immer haben, die ich besonders mag. Das sind tierische Sprichwörter, da haben wir immer eins und heute haben wir gedacht, das passt. Man sagt ja so schön, man hat schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen. Weißt du, wo es herkommt?
Ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ich weiß, dass Pferde sich nicht übergeben können, das ist klar. Aber woher die Apotheke jetzt kommt, keine Ahnung.
Ja, es ist tatsächlich ja so, ne, dass Pferde nicht kotzen können, weil irgendwie der Ringmuskel verhindert es, glaube ich, ne, dass das
anatomisch
das geht dann nicht, dass das Futter wieder zurück in die Speiseröhre kommt. Eigentlich will man ja irgendwie sagen, dass man etwas nicht komplett ausschließen soll, obwohl es quasi komplett unwahrscheinlich ist. Ja, das mit der Apotheke, da habe ich mal so ein bisschen geguckt. Die meisten haben gesagt, es führt das Ganze einfach noch mehr ad absurdum, so nach dem Motto, wenn einem Pferd schon schlecht wäre, dann könnte es ja mit Rezept zur Apotheke gehen und sich eine Medizin holen und das ist quasi noch abstruser.
Ehrlich, ja.
Eine kleine nette Anekdote mit den Sprichwörtern.
Ja, finde ich toll. Es gibt so viele. Die Tiere finden ja doch, haben ja doch sehr viel Einzug in unser Leben gehalten und oft muss man sich wirklich fragen, woher kommt jetzt dieser Spruch eigentlich? Ja. Aber ich glaube, als Hundebesitzer weiß man oft, woher diese Sprüche kommen. Jetzt macht er übrigens hier etwas, was er sonst nicht darf. Und ein Ohr hat er so nach hinten stehen, damit er hört, wenn mein Mann kommt, weil dann springt er ganz schnell runter.
Weil der ist clever. Ja, ich glaube, Aki hat sich jetzt sein Futter auch verdient. Mhm. Und was wir uns ja beide im Vorfeld noch gefragt haben, ist, ob Aki eigentlich Futter aus Pferdefleisch haben darf. Oder geht das nicht, wenn man Pferdemama ist?
Aki wird gebarft. Barfen heißt ja biologisch artgerechtes Rohfutter. Da war auch schon mal Pferd dabei und auch Innereien. Meistens ist natürlich Rind oder Lamm. Aber Pferdefleisch ist ein absolut tolles, reines Fleisch ohne Medikament und sonst irgendwas. Und dass sonst nicht mein Pferd ist, kann ich damit leben. Ja, das finde ich schon in Ordnung. Und ich glaube, wenn ein Hund das frisst, hat das ja auch irgendwie einen Sinn.
Was steht jetzt demnächst an bei dir?
Wie gesagt, ich habe noch 3 Staffeln Grey's Anatomy zu gucken. Und gut, natürlich, der nächste Krimi wartet. Den werde ich irgendwann schreiben, wann auch immer. Und meine jugendlichen Fans warten auf jeden Fall drauf, dass Elena und Charlotte weitergeführt werden, dass da noch ein Band gibt. Dann wird die Verfilmung von Muttertag immer konkreter. Es gibt mittlerweile eine 3. Drehbuchfassung, an der ich auch ein bisschen mitgearbeitet habe. Und da soll nächstes Frühjahr gedreht werden. Also insofern gibt es immer irgendwas zu tun und zu denken, zu organisieren. Und mal sehen, wann mich wieder die Lust zum Schreiben packt.
Ja, wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut. Ihr beide kanntet euch ja schon, aber jetzt kann ich allen erzählen, die Frau kann nicht nur gut schreiben, sondern ist auch noch unglaublich sympathisch.
Dankeschön. Ich danke euch auch.
Auf die Schnauze. Ein Podcast mit Christine Langner und Jule Gülsdorf. Für Fragen, Anregungen und Feedback auf die Schnauze Podcast @gmail.com.